Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute habe ich unsere drei Gastro-Brüder, die Iwechim-Brüder aus Mainz am Rohr. Hallo Jungs.
Hallo, grüß dich Olli, Kamil hier.
Servus, hier ist der Etzi, Olli.
Hallo Olli, hier ist der Willi, grüß dich.
Hi ihr drei, geht's euch gut, seid ihr gesund?
Soweit so gut, ja, wir sind alle gesund und munter bis jetzt.
Genau, alle gesund.
Sehr schön. Ja, Jungs, ihr habt euch als die Gastro-Brüder hier vorgestellt. Ihr seid Lichtgestalten der Mainzer Gastronomie-Szene und jetzt natürlich von der aktuellen Situation arg betroffen. Kamil, ich würde bitten, fang doch mal ganz kurz an, erklär doch mal unseren Hörern, was ihr in Mainz hier gastronomisch macht, was ihr schon gemacht habt, was euch antreibt, dass wir einfach mal eine Vorstellung haben, bevor wir dann zu den aktuellen Situationen kommen, okay?
Ja, ja gut, kurz zur Historie. Also ich bin 98 des Studiums wegen damals nach Mainz gekommen und habe auch damals in der Gastronomie gearbeitet und dann halt auch in Mainz in diversen Gastronomiebetrieben. Und 2002 haben wir uns mit unserem ersten Laden selbstständig gemacht. Ich bin keine gelernte Fachkraft, wie meine Brüder. Meine beiden Brüder sind gelernte Köche. Also die haben eine Fachausbildung genossen und gemacht und sind in der Gastronomie-Szene in Mainz jetzt fast 20 Jahre aktiv. Unser erster Laden, wie eben gesagt, war das Lomo. Und dann haben wir Jahre später das Hin zum Kunst eröffnet und wieder Jahre später das Le Bonbon. Und jetzt zuletzt, letztes Jahr mussten wir uns leider vom Lomo trennen, schweren Herzens. Aber wir sind nicht stehen geblieben, haben noch ein modernes Weinhaus aufgemacht, das Lehmanns, und im letzten Jahr im Sommer unseren Kulturgarten, das F. Minte. Das ist unser Werdegang. Also wir sind in Mainz in der Gastronomie sehr verwurzelt und schätzen natürlich auch unsere Stadt und lieben unsere Stadt und haben mit unseren Konzepten es auch ein Stück weit wiedergeben wollen und auch die, ich sag mal, die Gastro-Szene mitbelebt und auch mit Ideen und mit neuen Konzepten sind wir da an die Sache immer rangegangen, auch mit sehr viel Herzblut und viel Leidenschaft, ja.
Ja, das kann ich bezeugen. Vielleicht kannst du mal kurz, weil ich finde es spannend an der Stelle, weil ihr habt ja nicht einfach hier mal eine Kneipe eröffnet, sondern ihr hattet ja schon echt auch immer ein Konzept, also das spiegelt sich in den Namen wieder und auch die Zielgruppen, die ihr ansprecht, das genau. War ja schon strategisch. Also vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären, ja, genau. Wie die Konzepte aussahen.
Also die Konzepte mit dem Lomo damals, ich meine, ich war mitten im Studium gewesen und habe das ja parallel geführt, den Laden und das Studium, und auch die Konzepte waren so aufgestellt, dass halt auch das Segment Kultur uns wichtig war und auch die Literatur wichtig war, weil ich habe immer selber zu mir gesagt, ich bin eine Leseratte und habe das auch ein Stück weit wiedergeben wollen. Und das Konzept des Lomo mit den Büchern war eher so, also ich meine, wie konnte man damals, also fast vor 20 Jahren jetzt sagen, wie beschafft man sich ein Buch, wie kauft man ein Buch? Im Endeffekt war das ja so, entweder hat man die Bestsellerlisten irgendwo gelesen und hat dementsprechend das Buch geholt oder hat es zum Geburtstagsgeschenk bekommen oder hat sich intensiv mit der Materie beschäftigt. Das Konzept vom Lomo war ja so gewesen, dass die Bücher im Gastraum waren, auf den Tischen lagen und die auch mit gewissen Buchläden unter anderem sehr stark kooperiert haben, die Carabela Buchhandlung in Mainz und diverse andere Buchläden, die uns Leseexemplare zur Verfügung gestellt haben und wir gesagt haben, unsere Gäste sollen die Möglichkeit haben, sich in das Buch einzulesen und dann im Handel dann gegebenenfalls zu erwerben. Und auch die Namensgebung war immer uns wichtig gewesen. Also wir haben immer einen Bezug zur Stadt hergestellt. Also Lomo steht für Lounge Moguntia, also Lounge für die Begrifflichkeit des Gesellschaftsraums. Und Moguntia ist ja der lateinische Name von Mainz. Und chronologisch haben wir dann das Hin zum Kunst so aufgenommen, dann wollten wir einen deutschen Namen geben, Hin zum Kunst, für jedermann offen, und so sollte auch der deutsche, ja, der deutsche Teil, historische Teil von Mainz abgedeckt sein, aber außerdem dann waren ja auch die Franzosen hier, deswegen das Le Bonbon. Und als Mainz war ja auch mal unter französischer Herrschaft und unter französischer Regierung, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und folgerichtig wäre jetzt gewesen, wenn man das jetzt so historisch betrachtet, den nächsten Laden, wenn wir es, also jetzt nicht unser Lehmanns, hätten wir auch vielleicht Schwedisch nennen können, weil im 30-jährigen Krieg war auch Mainz von Schweden besetzt. Und ja, also wir haben immer halt einen Bezug zur Stadt hergestellt. Auch in der Innenarchitektur, vom Innendesign haben wir den Bezug hergestellt. Also unsere Stühle sind ja von Arne Jacobsen, berühmter, bekannter dänischer Designer und Architekt, der auch das Mainzer Rathaus ja auch gemacht hat. Ja, also es war immer eine Bindung auch an die Stadt.
Ja, das Lehmanns heißt ja auch nicht ohne Grund Lehmanns, ne?
Ja, genau. Also das Lehmanns heißt ja auch nicht ohne Grund Lehmanns, weil wir in der Gastronomie, wo jetzt das Lehmanns drin ist, in dem Haus war jahrelang das Römerschiff, also was am längsten drin war als Gastronomiebetrieb. Und im Römerschiff war Kardinal Lehmann, der ja auch von den Mainzern und über die Stadtgrenzen hinaus sehr, sehr beliebt und ein sehr, sehr bodenständiger Mensch war. Und deswegen haben wir auch den, und im Römerschiff selbst Stammgast war. Und deswegen haben wir dann uns entschlossen, den Laden Lehmanns zu nennen, als eine Hommage an den Kardinal.
Ja, sehr super. Ne? Also ich meine, deswegen wollte ich doch, dass ihr das einfach auch nochmal erzählt. Ne? Weil wenn man jetzt auch Mainz nicht kennt und wenn man euch nicht kennt, ich finde das schon sehr besonders, was ihr bisher, Entschuldigung, ich muss mal kurz räuspern, was ihr schon in der Stadt, für die Stadt gemacht habt. Ja. Und jetzt, von heute auf morgen, passiert da draußen in der Welt was, was eure Welt komplett auf den Kopf stellt. Ne?
Ja,
also. Schreibt doch mal ganz kurz, wie hat sich das angedeutet? Was ist in den letzten paar Wochen bei euch passiert?
Ja, also die letzten paar Wochen, wie ist es passiert? Wie ist man eigentlich auch am Anfang mit der Sache umgegangen? Also vor 3 Wochen hat man es schon so gemerkt, okay, da passiert jetzt auch gerade bei uns in Deutschland etwas. Ich meine, dass das Coronavirus halt schon letztes Jahr Dezember in China halt ausgebrütet ist, hat man das noch nicht so wahrgenommen. Im Gegenteil sogar, man hat also so, keine Ahnung, dumme Sprüche drüber gemacht, man hat sich lustig darüber gemacht, man hat diese Thematik überhaupt nicht ernst genommen, also wir alle nicht. Vielleicht, weil es halt sehr weit entfernt von uns war oder ist. Genau, und die letzten 2 Wochen ist es halt so, okay, jetzt passiert was, in den letzten 2 Wochen ist es halt von heute auf morgen auf uns drauf geprasselt und ist halt wie eine Faust ins Gesicht eigentlich. Da hat man tatsächlich dann realisiert, was für ein Drama das eigentlich ist und was uns da auf uns zukommt. Also nicht nur auf uns Gastronomen, sondern branchenübergreifend. Wir Gastronomen waren dann, wenn ich das jetzt so, wie ich das so erfahren habe, chronologisch auflisten kann. Also zuerst waren die Messebauer, die dran glauben mussten, dann waren die Veranstaltungstechniker, die waren dran und dann freie Künstler, vor allem die halt in der musikalischen Branche unterwegs sind, wie DJs, Bands etc., freischaffende Künstler, also die hat es ja getroffen, dann als Division der Gastronomie die Caterer, es gibt ja auch viele Unternehmen, die machen ja nur reines Catering, dann hat es die getroffen, weil denen sind ja auch alle Aufträge dann eingebrochen und dann kamen wir als die Gastronomen, als dann diese Verfügung raus war, dass die Gastronomien auch nicht aufmachen dürfen, können, dann hieß es, man darf zwischen 6 und 18 Uhr aufmachen. Nun denn, wir haben halt Betriebe, das Le Bonbon und das Lehmanns, die sind ja reine Abendgastronomie und die waren ja direkt davon betroffen. Also da konnten wir gar nicht aufmachen und das sind zum Kunst, haben wir dann aufgemacht, beziehungsweise in diesen Uhrzeiten, also wir haben dann eine Kurzöffnungszeiten gehabt von 12 bis 18 Uhr, haben aber gemerkt, von Tag zu Tag, das ging rapide runter. Ne, also das hat mit den Öffnungszeiten, also wir haben zum Teil die letzten 4-5 Tage mehr Kosten gehabt als Einnahmen und haben dann auch eigentlich im Prinzip darauf gewartet, dass es durch eine Anordnung oder eine Verfügung nochmals, dass es heißt, jetzt müssen alle Gastronomien schließen und auch Cafés etc. Und das kam ja auch letzte Woche dann, letzten Freitag dann, also jetzt nicht der jetzt gestern, sondern die Woche davor. Und es war auch zugleich eine Erleichterung, weil man wusste dann, woran man ist, aber auch natürlich auch eine schwere Situation, weil man dann auch wusste, okay, jetzt geht nichts mehr. Was können wir dann machen? Und wie verfahren wir mit der Situation? Wie gehen wir mit der Situation überhaupt um? Und das war halt, ja, also so ich sag mal, so ein seelischer und auch natürlich ein körperlicher Stillstand. Und so ist die Situation. Und wir haben jetzt, dann haben wir uns überlegt, so Lieferservice und hin und her. Dann haben wir mal gesagt, okay, wir bauen das auch auf, weil Lieferservice für uns im Grunde genommen absolut was Neues ist. Und aber wir haben für uns dann so beschlossen, nee, wir bleiben nicht stehen, also wir müssen irgendwas machen. Wir können ja die ganze Zeit nicht nur jammern und auf irgendwelche Hilfen vom Staat oder vom also jetzt generell vom Staat, vom Bund oder vom Land hoffen und warten, sondern wir müssen irgendwas machen. Ganz am Anfang, nach der Schließung oder bevor es noch nicht geschlossen war, haben auch Kollegen schon versucht oder haben es gemacht, Lieferdienste, aber da hat es nicht gefruchtet. Man hat sich ja auch ausgetauscht unter Kollegen. Und da haben die nach zwei Tagen aufgegeben. Aber jetzt merken wir, okay, das waren jetzt wohl die ersten Wochen, wo halt die Leute sozusagen in Selbstquarantäne sind und viele in Homeoffice. Da waren noch die Kühlschränke in dem Sinne halt relativ voll, da hat man auch selber gekocht, aber auch nach einer Zeit ist der Mensch ja so, dass er sagt, nee, jetzt jeden Tag wieder kochen oder Pizza oder sonst was liefern lassen, haben wir auch keinen Bock drauf. Wir haben jetzt gestern mit unserem Lieferdienst angefangen, das war jetzt nicht immens viel, aber nichtsdestotrotz hat uns das Mut gemacht gestern, es hat Spaß gemacht wieder, also wir kamen uns so vor, als hätten wir gerade einen Laden eröffnet und wir öffnen uns natürlich jetzt für die nächsten Tage, was den Lieferdienst betrifft, viel mehr auch. Und da ist ja auch Bewegung drin. Also gestern war das halt auch sehr, sehr berührend, wie unsere Stammgäste, Freunde, Bekannte einfach bestellt haben. Und das gibt einem halt sehr, sehr viel, also es gibt einem ziemlich viel Mut. Und dann also diese Solidaritätswelle, die berührt einen schon. Also ich meine, gestern so war ich kurz davor, also ich hatte auch so ein paar Tränen halt schon losgelassen. Das ist ein sehr emotionales Thema. Und jetzt die Tage, wenn es so weitergeht, also ich finde es einfach nur klasse, dass diese Solidaritätswelle in unserem Land jetzt gerade so einen Schwung hat. Und dass die Leute wirklich auch an einen denken. Und ich meine, wir Gastronomen sind ja nicht alleine. Es gibt ja auch viele andere. Man macht sich Gedanken auch über die Kollegen. Also wir haben ja auch bekannte Nachbarn, das sind Friseure, die können gar nichts mehr machen. Die haben einen kompletten Stillstand. Und diverse andere Branchen auch. Ja, wie gesagt, das sind schwere Zeiten und man muss auch ein Stück weit positiv auch an die Sache gehen und nicht komplett resignieren. Und das machen wir gerade, ja.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde mal an der Stelle mal Hut ab, gerade dass ihr das so positiv angeht und was macht. Das Spannende finde ich, was ihr gerade macht, also ich sage ich mal, in wenn man so Konzerndimensionen denkt, ich sag mal, ist das ja, ich meine, ihr habt auch wie viel, 18 Leute, glaube ich, oder sowas, ne? Also ihr habt ja auch eine Menge Mitarbeiter.
Ja, das gesamte Team sind ja über 60 mit Aushilfen und ja. 18 Festangestellte haben wir gehabt. Ja. Und das ist ja auch ziemlich, also es gibt natürlich auch ziemlich gehässige Stimmen, die dann sagen, also wir mussten uns ja von 8 Leuten trennen, um überhaupt den anderen Stamm zu halten. Natürlich wissen wir auch die Situation der Kurzarbeit, aber eine Kurzarbeit ist auch, kommt halt für manche nicht in Frage. Da haben wir bilaterale Gespräche geführt und dann waren wir halt auch gezwungen, die Leute zu kündigen, um überhaupt unsere anderen 10 Leute zu halten. Und das sind ja auch für uns finanzielle Belastungen, denn wir haben ja auch relativ viele Kosten noch, die zu tragen sind und was ja natürlich auch graviert ist, wo man halt meiner Meinung nach ein Stück weit auch das Verständnis so verliert. Also die Gastronomen haben nicht so viel immer auf hoher Kante, zu dem wir auch letztes Jahr halt auch Investitionen getätigt haben, wo ich ja eben gerade beschrieben habe, wir haben ja 2 Betriebe noch aufgemacht und man ist ja nicht von der Situation ausgegangen, dass ein kompletter Stillstand kommt. Und was halt auch noch auf der anderen Seite so ist, ist halt auch wichtig zu erwähnen. Also ich meine, wir kommen nicht aus starken Monaten, sondern wir kommen aus dem Januar und aus dem Februar. Und die sind halt für die Gastronomie relativ schlechte Monate. Und da ist man eigentlich als, ich sag mal, als Kleinunternehmer oder als Unternehmer generell dann zufrieden, wenn man da mit einer schwarzen Null rauskommt. Und dementsprechend hat man ja auch in dem Sinne dann auch nicht diese großen Rücklagen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel von einem Gastronom aus Frankfurt, die auch mehrere Läden haben oder er mehrere Läden hat. Er hat 190 Mitarbeiter. Er hat offengelegt, was er für Kosten hat im Monat, allein an Personalkosten. Also er hat es so dargestellt, dass er 250.000 Euro Personalkosten hat. Und ich meine, das sind in zwei Monaten 500.000 Euro. Wie viel Rücklagen kann man denn bilden? Also ich meine, manchmal ist das Gefühl so, dass so hingestellt wird, die Gastronomie ist, denen gut geht's prächtig und hin und her. Nee, es ist nicht mehr so. Also es gibt auch viele Kollegen, die wirklich von der Hand in den Mund leben. Und ja, also das ist die Situation. Und da gibt es ja auch viele kleine Betriebe, die jetzt gerade aufgemacht haben. Und die müssen jetzt feststellen, also zumal in Mainz, weil wir tauschen uns ja aus und man kennt sich. Und wir haben ja auch, die dann jetzt vor dem Ausstehen, also die haben gerade vor zwei Monaten aufgemacht und jetzt müssen sie ihren Laden wieder zumachen. Und die haben Investitionen getätigt. Und Investitionen sind natürlich auch aus Eigenantrieb, nicht nur irgendwelche Kredite und etc. etc. Klar, als Unternehmer hat man immer ein Risiko, aber ein Risiko ist ja auch ein Stück weit abschätzbar. Aber die Situation, die wir haben, konnte ja keiner vorhersehen und die ist halt nicht abschätzbar. Und das ist ja auch das Dramatische an der Sache.
Ja, absolut. Wir Unternehmer sind ja, also man kann uns ja für alles verantwortlich machen, wenn wir irgendwo den strategischen Fehler machen oder uns verkalkulieren mit irgendeiner Geschichte. So. Aber ich meine, das ist jetzt ja was, wo man sagt, okay, das ist ja über uns hereingebrochen wie eine Naturkatastrophe, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen glaube ich auch, ne, dass die Situation deswegen wirklich besonders ist. Und auch, ich höre auch mal Leute, die sagen, ja, dann jetzt schreien die ganzen Unternehmer. Es ist ja nicht nur Gastronomie, ich meine. Ja, tatsächlich, ja, weißt du, die Events, die abgesagt wurden, für die haben wir Webseiten früher gemacht. Ja, ja, und die, genau, haben gesagt, ja, die Messen gibt es nicht mehr, die Aktion, die Kampagne gibt es nicht mehr. Du, die Kette kannst du beliebig weiterführen. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass was nicht, also ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, das, was ich gucke, was kann ich denn, wo habe ich das selber in der Hand, ne? Wo kann ich selber jetzt was ändern? Weil ich kann die Politik an der Stelle jetzt kurzfristig nicht ändern, ich kann die Situation nicht ändern, ich kann dieses Virus nicht abschaffen, aber ich als Unternehmer, ich kann was machen. Ne? Und ich kann an der Stelle zum Beispiel auch innovativ sein. Ne? Und ich meine, das ist klassisch eigentlich eine Disruption, was wir hier haben. Ne? Das ist, ja, es gibt Leute, keine Ahnung, frag mal die Taxifahrer, was die gesagt haben, als Uber kam. Ja, also das ist jetzt keine Naturkatastrophe gewesen, aber, oder als das Internet auf einmal kam und solche Geschichten, die haben immer den Markt durchgerüttelt. Ne? Und haben die überlebt, die in der Lage waren, innovativ zu sein und sich sehr schnell zu verändern. Ne? Und, ja, und deswegen sage ich, dass das, was ihr gerade macht, ist eigentlich genau das. Ne? Das heißt, das ist eine disruptive Situation. Keiner weiß, wie lange die andauert und wie die nachhaltig auch das Konsumverhalten, das Gastronomieverhalten verändert. Aber ihr reagiert. Weißt, ihr seid im Driver Seat und ihr macht was. Ja? Und das finde ich, da seid ihr halt auch ein hervorragendes Vorbild für viele andere. Und ja, ich erlebe das halt auch, ne, dass viele Leute aus den verschiedensten Branchen, ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit jeden Tag mit einem anderen Unternehmer aus ganz verschiedensten Sachen, ne? Wir haben auch hier, ne? Und manchmal denkt man gar nicht, ne, wo das überall Konsequenzen hat, ne? Und
ja, absolut. Also wir haben letzte Woche, ja, wir haben letzte Woche ein Krisentreffen gehabt mit Kollegen. Also wir haben uns 10 Gastronomen getroffen und um auch sich mal auszutauschen, wie die Situation gerade erleben, wie die denken, was sie unternehmen wollen und was sie noch machen wollen jetzt bezüglich wie zum Beispiel Lieferdienst oder andere Sachen. Man hat sich da ausgetauscht und die Solidarität war so gewesen, dass man nicht gesagt hat, hier, ich habe jetzt eine bessere Idee und das möchte ich dem anderen nicht sagen, sondern nein, das war wirklich so, da hat man das Gefühl, oh, komm mal, das haben wir vor und das haben wir vor. Das war natürlich auch schön zu hören. Und wir haben dann einen offenen Brief verfasst, wo wir von Hamburger Gastronomen inspiriert worden sind, die auch den ersten Anstoß gemacht haben, um auf die Situation der Gastronomie aufmerksam zu machen. Dann haben wir waren 40 Gastronomen, jetzt sind wir 90 Gastronomen. Wir kriegen jetzt Zuschriften, E-Mails über Instagram, ob man überlegt, das Umland noch mitzunehmen. Wir haben gesagt, wir nehmen jeden mit, aber wir haben unsere Initiative für die Gastronomie in Mainz erstmal gestartet und haben versucht, unsere Situation darzustellen und auch ein Stück weit auch zu erklären, wie wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade sind. Und da waren jetzt, dann habe ich letzte Woche mit Friseuren telefoniert, die uns angerufen haben, hier, wir wollen auch so einen Brief verfassen unter Friseuren, dann der Einzelhandel in Mainz, also jetzt nicht der Lebensmitteleinzelhandel, sondern der stationäre Einzelhandel mit Textilien und diversen anderen Sachen, haben auch sowas gemacht und wir merken auch, dass unser Brief jetzt fruchtet. Also wir haben schon erste Anzeichen. Also wir wurden ernst genommen, was uns ja auch ein Stück weit dann auch beruhigt. Und auch die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, ob sei es jetzt vom Bund oder vom Land, die sehen wir als auch so einen Hoffnungsschimmer und begrüßen das ja auch. Nur unsere Sorge ist ja nicht, dass wir die Maßnahmen nicht bekommen, sondern, also auch die Gelder nicht bekommen, sondern die Frage ist, wann die Gelder bei uns ankommen. Und wenn sie halt in 4-6 Wochen ankommen, dann ist es halt zu spät. Mhm. Dann sind halt 2 Monate vom Tag X bis zum Tag Y 2 Monate vergangen und dann streichen halt manche die Segel. Und das ist halt nur mal ein Fakt.
Ja, und das Problem ist ja auch, ne, dann streichen die Segel und ich meine, wir gehen ja davon aus, dass das jetzt in 2-3 Monaten ist, als ich wieder anspringt und weitergeht, ja. Und dann ist die Frage dann, ist ja unheimlich viel schon kaputt, ne? Und ja, wie schnell kann man das wieder hochfahren, ne? Oder überleben dann nur die großen Heuschrecken, ne? Das ist ja echt so das Problem.
Klar, und das ist ja auch die Problematik, die wir haben. Also ich meine, ganz ehrlich, auch so die Problematik, was Friseure haben. Also wir, was das Essen, was wir heute nicht verkaufen, können wir in 3 Monaten nicht 3-mal verkaufen. Das funktioniert nicht. Wir sind kein produzierendes Gewerbe. Ich sage, ich mache das jetzt mal an und die Friseure genauso. Wenn sie heute die Haare nicht schneiden können, dann werden sie nicht 4-mal so mehr Haare schneiden. Oder es gibt so viele Leute, die dann alle nach unserer Maßnahmenpaket und nach der Quarantäne alle im Vollbart laufen und alle mit langen Haaren, wieder wie in den 70ern. Also wie gesagt, wir sind kein produzierendes Gewerbe. Also wenn wir jetzt, ich gebe jetzt mal ein Fallbeispiel, Audi oder VW produzieren ein Auto und der ist fertig, läuft vom Band runter, das wird irgendwo abgestellt. Und ob jetzt VW das Auto heute verkauft oder in 3 Monaten, interessiert die Welt nicht. Ja, und das haben wir nicht, also das haben wir leider nicht. Aber ob ich jetzt eine Maschine, die ich produziert habe, heute verkaufe oder in 4 Monaten, die Maschine wird nicht rosten, die wird irgendwo abgestellt und wird nach 4 Monaten wieder verkauft. Und das gilt ja für andere produzierende Gewerbe oder Unternehmen genauso. Und wie bei uns ist es eben nicht so. Also wir können nicht die Gasträume vergrößern, wir können nicht das Vierfache an Umsatz fahren und die Hilfen, die jetzt auch zu uns kommen, im Endeffekt sind es auch Kredite, die müssen wir auch wieder zurückzahlen. Und das ist ja was... aufgehoben ist, ist ja nicht aufgeschoben. Und da wird die Belastung für uns halt natürlich auch dann groß werden.
Hm. Ja, klar, das sehe ich auch so. Ne? Also auch mit dem Kredit, das, wenn das verschiebt das Problem, da bin ich bei dir. Lass uns vielleicht gerade nochmal kurz, weil ich finde auch da, das hast du schon so ein bisschen angetextet. Ich sage ja, es gibt immer so einen Dreiklang. Also auf der einen Seite, man muss gucken, dass man quasi arbeitsfähig bleibt, dass man in so einer Sache erstmal, ne, guckt, dass der Laden überhaupt weiter, das hatten wir jetzt gerade schon besprochen, weiterläuft. Das Thema Innovation, ne, das habt ihr ja wirklich vorbildlich gemacht. Okay, wie können wir komplett ein neues Business machen? Wie kann ich aus einem Gastronomen einen Lieferservice bauen? Das habt ihr ja auch schon gemacht. Dritter Punkt für mich ja immer natürlich Sichtbarkeit erhalten. Ne? Ich glaube, das ist, ne, also Schaufenster fallen weg, Messen fallen weg, also für alle gilt das. Die klassischen Kanäle, die Leute treffen sich, empfehlen sich weiter, fallen weg. Was tut ihr alles, um Sichtbarkeit zu gewährleisten, jetzt in der Zeit, wo ihr eigentlich gar nicht vor Ort sein könnt? Ne?
Also ich denke, mit Sichtbarkeit meinst du das Marketing, wie wir das machen?
Ja, generell, dass die Leute über euch reden, ne? Dass sie erfahren, was ihr macht. Ne? Ich meine, du hast schon ein bisschen was angetextet, so von wegen, dass ihr zusammengeschlossen habt. Aber ich frage immer gerne, dass vielleicht auch andere Branchen, du sagst, die Friseure gucken sich bei euch was ab, ja, dass wir das hier das nutzen, um anderen auch Tipps zu geben. Also welche Kanäle bespielt ihr? Das muss jetzt nicht nur Marketing sein, das kann ja auch sein.
Ach so, okay.
Sprecht ihr direkt mit euren Stammkunden? Was habt ihr da für Ideen? Einfach das ein bisschen zu teilen noch.
Also gut, also direkt mit unseren Stammkunden in dem Sinne, gut, da wird mal telefoniert und wir machen das natürlich auch über die sozialen Kanäle, auf Instagram, auf Facebook und dann über die lokalen Medien. Aber jetzt gerade mit unseren Stammgästen ist die Kommunikation im Endeffekt über Telefon. Hm. Ja, das ist das, ja, was ich dazu sagen kann.
Ja, Telefon, ich dachte, ich wollte dir eine Steilvorlage machen. Ich meine, du wirst ja sogar in der Luke-Show per Telefon zugeschaltet.
Ja, ja, genau.
Ja, wie hast du das hingekriegt? Das, also für unsere Zuhörer? Also,
eigentlich im Endeffekt nur ein Zufall. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir das Essen warm gemacht, was meine Frau gekocht hatte mittags, und habe mich dann hingesetzt und wollte eigentlich die türkischen Nachrichten hören. Jetzt nicht nur über die, also über Netz und etc., sondern einfach die türkischen Nachrichten im Fernsehen. Und habe den Fernseher angemacht, und dann lief halt zufällig Sat.1. Also Sat.1 war halt dann, in dem Augenblick, wo ich den Fernseher angemacht habe, sagte so der Luke, ja, heute Helden des Alltags, und heute möchte er gerne mit Gastronomen reden oder Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Da war eine 0800er Nummer dann eingeblendet, und dann habe ich gesagt, gut, komm, weißt du was, ich rufe da mal jetzt an. Kam beim ersten Anruf nicht durch, beim zweiten kam ich dann direkt durch, und da gab es ein kurzes Vorgespräch, und genauso wie ich sie jetzt auch heute erzählt habe, fanden die es cool und haben gesagt, ja, würdest du gerne mit Luke dann ein Live-Telefonat führen? Und habe gesagt, ja, deswegen habe ich auch angerufen, und ja, das war eigentlich Zufall.
Aber cool, ich hab's dann bei YouTube gesehen. Den Link werden wir hier in die Shownotes zu dem Podcast dann irgendwie dazu packen, dann können die Leute sich das angucken. Hat das irgendwas gebracht? Hast du dadurch Feedback gekriegt? Sprechen dich hier viele Leute drauf an, oder war das jetzt eher?
Gut, also natürlich. Also die Leute, die mich auf der Straße, ich bin ja auch jeden Tag im Hinz und Kunz, weil das Büro ja unser Hauptbüro dort ist in dem Sinne, und ich dann immer diverse Sachen ausdrucken muss und dann halt von dort auch jeden Tag mal eine halbe Stunde arbeiten muss, werde ich schon auf der Straße dann angesprochen, oder auch viele WhatsApp-Nachrichten habe ich bekommen und auch auf Instagram von den Läden, dass sie es halt cool fanden, genau, und dass ich auch nicht nur auf unsere Situation aufmerksam gemacht habe, sondern bundesweit, weil ich meine, in unserer Branche arbeiten in Deutschland 2,5 Millionen Menschen. Und mit Hotellerie und Gaststätten und alles im Prinzip, vom kleinen Imbiss bis zum Caterer, Dönerladen, alles im Prinzip, was die Gastronomie halt auch hat. Und dass es den Kollegen bundesweit halt schlecht geht, und dass wir auch jetzt diese Plattform in Mainz haben, Mainz Help heißt es, da kann man auch dann Gutscheine kaufen, seine Lieblingslocation unterstützen und sozusagen am Leben halten, weil das spricht ja im Endeffekt schon Mut zu, wenn man eine Solidarität erfährt, auch von seinen Stammgästen, die auch dann sagen, ey, ich möchte natürlich, ich werde die unterstützen, auch an den Gutscheinen ist natürlich eine Unterstützung, aber die ist ja auch dann ich sag mal, aufgeschoben. Also, aber nichtsdestotrotz, die Leute sagen, sie möchten weiterhin in ihre Leben reingehen. Also, ja, so ist es.
Ja. Wie kann man euch noch aktuell jetzt unterstützen? Was ist so, wo ihr sagt, da können wir noch Hilfe gebrauchen, sowohl materiell als auch immaterieller Natur? Hast du da so 2, 3 Sachen, die wir unseren Hörern mitgeben können?
Ja, so materielle Sache, also unseren Lieferdienst nutzen, also unsere Mitarbeiter, die geben ja auch auf gut Deutsch gesagt Gas, sind ja auch jetzt gerade mit Leidenschaft dabei, und ob es jetzt unsere Köche sind, unsere Leute, die jetzt auch anstatt jetzt mal zu kellnern, also unser Restaurantleiter fährt jetzt die Sachen raus. Also ich meine,
sau geil, ja.
Oder meine Brüder fahren die Sachen raus, und ich packe die Sachen dann hier logistisch zusammen und in der Taktung, dass halt auch die Zeit dann eingehalten wird, weil für uns ist es ja auch, wie gesagt, etwas komplett Neues, aber es macht ja auch ein Stück weit Spaß, und weil für uns ist es auch ein neues Terrain und Unterstützung, also was auch uns Mut macht und auch für die Psyche gut tut, dass man halt uns haltet durch, wir stehen hinter euch, nicht nur wir bestellen jetzt bei euch Wein oder sowas, sondern auch so einfach mal Mutzusprechungen tun auch einem gut. Also ich meine, wir sind ja alle soziale Wesen, und wir haben ja auch eine Psyche, und wenn man dann schöne Worte hört, dann baut das ja auch einen auf.
Wie reicht man euch am besten? Also sag mal ganz kurz, die Adressen, wo man euch am besten kriegt. Ist das Instagram, Facebook? Wo
ja, genau. Seid ihr? Instagram, also unsere Instagram-Accounts sind ja mit Facebook gekoppelt und das ist halt einfach Lehmanns-Mainz, dann Le Bon Bon Mainz, dann F.Minte und Hinz und Kunz. Und da kann man uns sehr gut erreichen und natürlich auch über Facebook.
Und der Lieferservice, das läuft erstmal über Le Bon Bon oder wo? Über was
ist ja, genau,
der Lieferservice erreichbar?
Ja, das läuft über das Le Bon Bon, weil wir haben natürlich alle drei Läden zusammengezogen, um von einem Punkt aus zu arbeiten, also im Endeffekt komprimiert. Und hier, weil das Le Bon Bon halt sehr, sehr zentral ist, hat es halt am meisten Sinn gemacht.
Ja. Super. Wenn du jetzt abschließend, das frage ich meine Gäste immer, und ich weiß, dass das heute vielleicht schwieriger ist als sonst, aber wenn du jetzt mal vielleicht Ende des Jahres oder sowas zurückguckst auf diese Zeit, was glaubst du, was könnt ihr auch Positives mitnehmen oder was glaubt ihr, was wir am meisten gelernt haben in der Zeit?
Also was ich positiv mitnehmen kann, hoffentlich, wenn alles, ich sag mal, wenn wir mit einem blauen Auge davonkommen alle, ist erstmal diese Erfahrung, diese Solidarität. Also das ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema gerade. Und also diese Erfahrung würde ich gerne auch beibehalten, dass in den Köpfen sich was verändert und im Prinzip eigentlich dieser gesellschaftliche Zusammenhalt nicht nur jetzt gerade in so einer Krisenzeit da ist, sondern auch perspektivisch immer da sein sollte, dann werden wir uns auch konzeptionell was überlegen. Also ich meine, die Corona-Zeit, die wird uns noch lange verfolgen, auch wenn wir diese Zeit jetzt überstehen. Und da werden wir uns noch was einfallen lassen, was man mit Corona alles machen kann, also allein mit der Begrifflichkeit Corona. Und aber das Größte, was ich bis jetzt für mich mitnehme, und ich denke, meine Brüder fühlen genauso und die denken auch so, ist wirklich diese haltlose und diese bedingungslose Solidarität, die wir vor allem von unseren Freunden und von unseren Stammgästen erfahren. Und ich glaube, diese Meinung teilen auch viele unserer Kollegen aus der Gastronomie.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, das ist das, was jetzt schon zu spüren ist. Kamil, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. So, ich bin echt sehr beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt, wie auch wie strukturiert und ja, wie positiv und mutig ihr das angeht. Ich glaube, wir lernen da alle eine Menge dazu, was man tatsächlich machen kann, ne, wo man aus seiner Komfortzone jetzt mal zwangsläufig raus muss, wie innovativ man dort sein kann. Und vielleicht bleiben ja einfach solche Ideen, wie bei euch jetzt zum Beispiel ein Lieferservice, vielleicht über diese Zeit hinaus ja auch bestehen und werden vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell. Weiß man ja alles
also gar nicht. Alles, ne? Ja, das ist, ja, also wie gesagt, ich meine, die Not macht ja auch erfinderisch, ne? Also ja. Ich meine, ich sage immer, kreativ ist jeder Mensch, der muss nur seine Angst überwinden, dann kommt auch die Kreativität zum Vorschein. Also und jetzt gerade erleben wir es jetzt auch, dass die Not uns wirklich halt sehr, sehr wieder kreativ macht.
Ja. Kamil, ich drücke euch dreien die Daumen, dass das alles klappt, dass ihr mit dem berühmt-berüchtigten blauen Auge da durchkommt. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel drauf, wieder mal rausgehen zu dürfen und ja, mal ein schönes Bierchen irgendwo zu trinken mit Blick auf den Dom oder unsere Weihnachtsfeier bei euch zu feiern, was wir die letzten Jahre immer getan haben. Also an der Stelle auch nochmal danke dafür. Ich weiß, dass ihr ein super Team habt und ist ja auch gut, dass ihr als Familie so zusammenhaltet und da gemeinsam durchkommt. Wir haben alle Links, schreiben wir auch mal in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch alles, was wir hier besprochen haben, auch nochmal, also ihr lieben Hörer da draußen, nochmal nachlesen. Wenn ihr Kontakt zu Kamil und seinen Brüdern aufnehmen wollt, tut das über die üblichen Kanäle. Wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, 5 Sterne bei Apple Podcasts. Die tun uns immer auch gut als Podcast-Betreiber. Seid solidarisch, bleibt gesund in diesem Sinne. Ihr lieben Gastrobrüder, ich weiß nicht, ob ihr noch zuhört, die anderen. macht's gut, ich drücke euch die Daumen und tschüss.
Danke, tschüss Olli und vielen Dank und bleibt gesund.
Ja, bleibt ihr auch gesund.
Vielen Dank. In diesem Sinne.
Ciao. Tschüss.